Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen wie Kryokammer und Rotlicht. Außerdem findest du bei uns einzigartige Natur, ein riesiges Sportangebot, TCM-Küche und echte Tiroler Gastfreundschaft mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne-Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Mehr zu unseren Angeboten und aktuellen Retreats findest du unter www.posthotel.at.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Drei Studien nehmen wir uns vor, heute durchzugehen, aber weil mich diese Episode immer so beschäftigt, schaue ich natürlich selber, was mir so begegnet. Und bevor du deine drei präsentierst, auf die ich schon sehr gespannt bin, zeige ich dir zwei, die mir begegnet sind und die ich urspannend finde. Und du wirst mir dann auch sagen, ob du sie auch spannend findest. Übrigens sehe ich gerade, ich habe mein Wim Hof Leiberl an und unter allen schlecht geschnittenen T-Shirts auf der Welt ist das Wim Hof T-Shirt das am schlechtesten geschnittene überhaupt. Ich glaube, wenn ich meinen Müllsack anziehe, passt er mir besser. So, das sehe ich aber nur, wenn ich mit dir mich treffe, weil sonst beobachte ich mich ja selber nicht.
Interessanterweise
keine Kamera auf mich gerichtet.
Ich muss dich enttäuschen, lieber Stefan, ich sehe auch nur den Halsausschnitt. Für mich ist es noch nicht mal ersichtlich, dass du dich in einer Tüte gekleidet hast.
Es ist Sack und Asche. So, zwei Dinge. Das eine ist, pass auf, was ich dir jetzt sage. Unsere Epigenetik kann offenbar trainiert werden. Und zwar gibt es eine Studie, sage ich da gleich, wo die her ist, die sagt, unser biologisches Alter, das ja stark steigt, wenn wir starkem Stress ausgesetzt sind, gemessen wurden Operationen, Infektionen und starker Schlafmangel, dass die sich wieder erholt und sogar mehr als erholt, wenn dieser Stressor dann überwunden ist. Das heißt, offenbar kann unsere Epigenetik tatsächlich trainiert werden durch starke Stressoren. Finde ich total arg.
Das ist tatsächlich erstens wahnsinnig beruhigend. Das heißt, vermutlich werden wir, wenn dieses Jahr irgendwann zu Ende geht, beide so irgendwie Mitte 20 sein. Da freue ich mich drauf.
Nein. Das wäre ja, wenn diese Interpretation, die du jetzt vorgenommen hast, zutreffend wäre, dann wäre es ja so, dass die Folgen, die wir gemacht haben zum Thema Stress, ja hinfällig wären. Aber das sind sie nicht. Es geht nämlich nicht um dauerhaften Stress, den man dann über Monate hat und so, sondern tatsächlich über starken Stress, der eine überschaubare und vorübergehende Zeitspanne andauert. Also chronischer Stress, so wie wir ihn besprochen haben und wie wir ihn zu Recht verteufelt haben, ist nach wie vor schlecht. Aber starker Stress für relativ kurze Zeit ist tatsächlich ganz gut. Finde ich jetzt ziemlich spannend.
Ja? Dann macht es aber auch wieder Sinn, weil dann haben wir es einfach mit einem Hormesis-Effekt zu tun. Das heißt, Dann ist Stress für den Körper wie die Sauna oder wie das Eisbad.
Genau so ist es. Aber das, was wir lernen, ist, dass es nicht nur so ein ganz punktueller Stressor sein muss, wie Sauna oder Eisbad oder Training, sondern dass die Definition von punktuellem Stress durchaus auch länger währen kann. Die Studie ist in Cell Metabolism erschienen, einem der medizinischen oder wissenschaftlichen Journale, die ich wie alle anderen nicht von vorne bis hinten lese, sondern immer nur in Auszügen. Angeblich, aber klingt gut. Cell Metabolism klingt also, ja schon mal gut.
Also grundsätzlich ist es so, Cell ist ja sozusagen eins von diesen Apex-Magazinen. Also insofern, ob das dann, welche Unterpublikation das ist wurscht, aber das ist schon mal stabil. Also gefällt gut. mir.
Buy and Sell. So, dann haben wir an eine zweite Studie, die ich gefunden habe. Und zwar, du erinnerst dich, als wir gesprochen haben über Biohacking und die quasi den Wert des Biohackings für unsere Lebensspanne, Lebensdauer, Lebensglück und so weiter. Jetzt gibt's eine neue Studie, die sagt Folgendes, dass die Rolle der Genetik für unsere Lebensspanne nicht, wie man bisher geglaubt hat, ungefähr so zwischen 10% und 25% beträgt, sondern bis zu 50% beträgt. Das ist natürlich zum Teil eine schlechte, zum Teil eine gute Nachricht. Der schlechte Teil davon ist, dass der Einfluss unseres Lebensstils im Allgemeinen nicht so groß ist, wie wir das wünschen und hoffen würden als vorbildliche Biohacker. Aber auf der anderen Seite zeigt er, dass wir mit dem Fortschreiten der genetischen Wissenschaft einen immer genaueren Blick darauf gewinnen, was wir denn wirklich jetzt tun können, dürfen, sollen, wollen, um punktgenau zu intervenieren. Allerdings ist in diesem Fall die Studie, glaube ich, noch so ein bisschen halbert bestätigt. Sie ist noch nicht peer-reviewed veröffentlicht.
Ja? Wird spannend sein, wenn die tatsächlich nochmal überprüft ist. Das ist natürlich auch eine relativ deutliche Aussage. Irgendwie allerdings in meinem Hinterkopf ist jetzt gerade, während du das erzählt hast, der Name Dr. Manuel Burzler, also einer der beiden Gründer der Hillversity und Anbieter dieses Epigenetik-Coaches, aufgetaucht. Ich glaube, den holen wir uns da bei Gelegenheit mal zum Diskutieren, weil letzten Endes, ja, da könnte ja durchaus der eine oder andere Ziegel aus der Wand fallen. Das finde ich spannend. Ja, da möchte ich eine Einschätzung, ja.
Das kann schon sein und ist auch ein Indiz dafür, dass wir mit unserem die Genetik anschauen, auf einem gar nicht so unvernünftigen Weg sind. Ja, das waren jetzt mal meine Beiträge. Mehr bin ich nicht bereit beizutragen zu dieser Folge. Ich werde mich jetzt muten und lass dich drei Studien vorstellen, die du für sinnvoll erachtest. Am Schluss, wenn du dann fertig bist, wirst du mir dann bitte die Frage stellen, was wir nächste Woche machen. Und bis dahin recherchiere ich, was wir nächste Woche machen.
Träum weiter. Nee, zunächst einmal, es ist gut, dass du was Neues gebracht hast, weil zunächst einmal, wir hatten ja vor einigen Wochen für unsere Verhältnisse zwei Sekunden Fame auf Instagram. Mhm. Da ging es um das Thema Kreatin als Akutmaßnahme bei Schlafmangel. Und ich habe es immer noch nicht genau verstanden, warum dem so war, aber da haben sich ja die Kommentare quasi überschlagen und wie kann man nur und was für ein Schmäh und keine Ahnung was. Und erfreulicherweise haben wir jetzt nochmal eine weitere Studie, die das Thema quasi auch untersucht hat und der wollen wir uns jetzt quasi annähern. Letzten Endes geht es da auch wieder darum, dass man Leute für 21, also gesunde Leute für 21 Stunden wach gehalten hat und die eine Hälfte hat Kreatin erhalten, die andere Hälfte hat ein Placebo bekommen. Dabei war die Dosis immer noch ganz schön sanft. Das waren 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, für einen 80 Kilo Menschen wären das 16 Gramm Kreatin gewesen.
0,2,
ja. Selbst mit diesen 0,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht war es schon so, die Bewältigung von Logikaufgaben fiel deutlich leichter. Die Aufmerksamkeit overall war deutlich erhöht. Die Informationsverarbeitung war beschleunigt. Es gab keinen kognitiven Leistungsabfall und insgesamt konnte man die Verbesserungen, da gibt's ja dann so Test-Apps sozusagen, wo man so am Computer solche Dinge vermisst, von bis zu 12% nachgewiesen werden, was extrem spannend ist. Und hilft uns natürlich jetzt auch ganz verstärkt nochmal diesen Gedankansatz von dem Megadosing von Kreatin untersucht zu haben. Im Endeffekt ist das Gehirn tatsächlich genauso auf Kreatin zu betreiben, wie die Muskulatur auch. Also das ist im Endeffekt, Kreatin ist ein reiner Muskeltreibstoff, ist, glaube ich, damit endgültig widerlegt. Und deswegen freut es mich ungemein, dass wir da so ein bisschen eine Basis haben, die letzten Endes sich ja auch wiederum über das Thema zelluläre Energieversorgung im Gehirn relativ weit jetzt ausrollen lässt. Du weißt es, sowohl Gottvater Huberman als auch Peter Attia seinerzeit haben ja dieses Thema, wie funktioniert der Energietransport ins Gehirn, welche möglichen oder auch unmöglichen Treibstoffquellen haben wir da? Und das war ja auch immer die Frage bis dato gewesen, wenn man mit diesen superphysiologischen Kreatinmengen arbeitet, was tun die tatsächlich? Wie funktioniert es? Und es scheint eben jetzt tatsächlich so zu sein, was ich ganz schön finde, dass einzig und allein die Energieversorgung im Gehirn das Ganze deutlich verstärkt.
Mhm. Das ist schon, also das Thema Energieversorgung im Gehirn ist natürlich dann auch das Thema
Alzheimer.
Ja, also Leute, nehmt Kreatin.
Definitiv und gerne auch mehr. Und wenn ihr jetzt zufälligerweise lange Auto fahren müsst, Schichtarbeiter seid, Jetlag habt, beim Autofahren bitte trotzdem Pause machen, natürlich, um Himmels Willen. Oder wenn ihr mal wieder eine Präsentation habt und die Abgabe auf euch zukommt, ich würde definitiv das Thema Kreatin weiter in den Vordergrund rücken. Ich glaube, das wird noch eine Substanz, da gibt es irgendwann T-Shirts mitgeben. Also nicht aus Kreatin, sondern mit irgendwelchen lustigen Kreatinsprüchlein drauf.
Ja, können wir machen. Dann werden wir reich. Wir sehen. Ja, wir schreiben einfach drauf, 35 Gramm Kreatin pro Tag und die Leute reißen uns dieses T-Shirt entweder aus den Händen oder vom Leib.
Das
beides ist durchaus attraktiv als Vorstellung.
Ja, aber ich glaube, das mit der Weltherrschaft probieren wir morgen nochmal.
Ja, Kreatin so. Ist unser zwischenzeitlich größter Hebel ist Kreatin, muss ich zu unserer Schande gestehen. Ja?
Das finde ich auch toll. Es gibt auch kein Supplement, was ich, abgesehen von Protein, vielleicht in so wilden Mengen in mich reinschaufle wie Kreatin, ja. Um ehrlich zu sein.
Kleiner Disclaimer, das allerbeste Mittel gegen Schlafmangel ist Schlafen übrigens. Also Kreatin ist tatsächlich die Krücke und nicht das Beheben des Problems. Und das allerbeste Mittel, um Alzheimer vorzusorgen, ist erstens einmal sein eigenes Risiko zu kennen. Da verweise ich auf die Studie, die wir oben zitiert haben. Und zweitens natürlich sich entsprechend zu ernähren, weil Alzheimer und Zucker zum Beispiel sind ja besonders gut befreundet.
Okay. Zu dem Thema Schlaf, die These finde ich ziemlich steil. Da hätte ich gerne noch eine Studie, die das belegt, dass Schlaf die beste Lösung gegen Schlafmangel ist. Das würde ich gerne mal schwarz auf weiß sehen.
Also prophylaktisch. Es ist jetzt nicht im Nachhinein, wobei auch das, wenn man jetzt in der Nacht schlecht schläft, könnte man am Vormittag auch schlafen, aber das verträgt sich möglicherweise nicht mit jedem Arbeitsalltag. Aber am Abend früher schlafen gehen ist einfach eine wahnsinnig gute Idee. Ist ein super Hack. Sag, aber apropos Schlaf. Du hast mir erzählt von der Studie, die unser Blaulichtparadigmenwechsel irgendwie befördert hätte. Jetzt ist diese Studie, aber du hast jetzt Abstand davon genommen, sie mir für heute vorzuschlagen. Woran liegt das? Möchtest du sie dir noch weiter aufheben? Oder
Ich suche ehrlicherweise noch nach Hebelpunkten, wie man das ganze Ding auseinandernehmen kann, weil das ist mir erscheint es immer noch nicht ganz glaubwürdig zu sein, aber zum aktuellen Stand müsste man wahrscheinlich tatsächlich sagen, die Sorge vor nicht zu hellem Blaulicht am Abend ist vielleicht sogar unnötig. Vielleicht sind einfach nur die Informationen, die mit diesem hellen Blaulicht durch die Gegend getragen werden, das Problem.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen, sozusagen bis dato haben wir immer den Boten als Überbringer der schlechten Nachricht erschossen. Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen umgestalten und dann doch eher auf den Inhalt übergehen. Also vielleicht ist es einfach nur das Konsumieren von entsprechenden Nachrichten, was den Schlaf so wahnsinnig zerschießt. Ich halte es für denkbar, aber wie gesagt, ich würde mir da gerne nochmal Zeit lassen.
Ich glaube, das Thema ist halt diese Helligkeit, was du schon erwähnt hast, dass die möglicherweise ist die Helligkeit, egal in welchem Frequenzbereich, der größere Hebel, der uns den Schlaf zunichte macht, als der Frequenzbereich an sich.
Momentan sieht es tatsächlich danach aus, als wäre es nochmal anders. Aber wie gesagt, müssen wir warten. Bitte
gut,
schön.
Aber ich werde nachfragen, da bleibe ich ein bisschen lästig, weil mich interessiert das natürlich auch, ob das verteufelte Blaulicht am Abend vielleicht zu Unrecht in diesem Ausmaß verteufelt wurde und es tatsächlich mehr darauf ankommt, dass wir uns vor Helligkeit in Acht nehmen und dass wir die Nachrichten, die uns am Abend erreichen und die Emotionen, die wir am Abend haben, der wesentlichere Punkt sind, auf den wir zu achten haben.
So, aber jetzt gehen wir vom Kreatin und dem Schlafmangel nahtlos über zum Thema Frühstück. Das ist jetzt tatsächlich auch wieder sehr interessant, wenn wir es mit viel Reisenden zu tun haben, wenn wir es drum damit zu tun haben, dass wir irgendwie Jetlag bekämpfen wollen, sagen wir immer, egal was du sonst machst, sei so gut und frühstücke quasi am Ankunftsort zu dem Zeitpunkt, wo quasi dort Frühstückszeit ist, um den zirkadianen Rhythmus zu unterstützen. Und das war immer so eher so Anekdata, weil du das Gleiche ja auch schon irgendwie in Flugzeugen teilweise erlebst und pipapo. Und jetzt hat man das Ganze ein bisschen anders angeschaut und hat bei einer Diabetiker-Kohorte mit Typ-2-Diabetikern zwei unterschiedliche Ernährungsstrategien zum Einsatz gebracht. Und letzten Endes ging es darum, dass man in der ersten Variante eben ein proteinreiches Frühstück, das noch gespickt war mit Milchproteinen und Kohlenhydraten, serviert hat, während die anderen bei gleicher Kalorienanzahl eine andere Proteinzusammensetzung hatten und die Kohlenhydrate später erhalten haben. Dann war es tatsächlich so, dass sich eigentlich alles verbessert hat. Ganz schön wild. Also der eine Teil ist, die Blutzuckerwerte waren bei der komplizierteren Proteingruppe deutlich besser über den Tag verteilt. Der Hunger war über den ganzen Tag verheilt besser. Der Süßhunger war weniger ausgeprägt. Der Blutzuckermonitor war besonders happy. Und das ist das, was sie eigentlich sehen wollten. Aber was viel interessanter ist eigentlich, ist, dass diese ganzen Glock-Gene, die wir heutzutage kennen, also diese Uhren-Zeitgeber-Gene, die man immer wieder gerne anschaut, die haben sich tatsächlich alle massiv verändert. Das heißt, letzten Endes ist es tatsächlich so, mit dieser Studie erkennen wir zum ersten Mal, dass der Körper nicht nur einen Sensor hat, für was du isst, sondern auch wann du es isst. Und offensichtlich funktioniert dieser Sensor auch nicht auf alle Speisearten gleichzeitig, sondern offensichtlich ist Protein der stärkste Hebel auf diesen Zeitgeber. Das heißt, wir können tatsächlich durch die gezielte Zufuhr von Protein an unserer inneren Uhr schrauben.
So, das wurde jetzt untersucht in der Früh. Das heißt, also das, was man, das ist jetzt nicht als Ratschlag für die Praxis nichts Neues, weil wir sagen ja ohnehin, wenn wir nicht fasten, dann proteinreich.
Ja, aber ja. Dennoch können wir das, also ich würde ja. Das hier jetzt klar, ich würde jetzt eine Biohacking-Praxis-Studie unter allen Nutzern von Blutzuckermonitoren und entsprechenden Variables gerne ausrufen, dass wir sagen, okay, wie lange hält ein Blutzuckermonitor? 14 Tage. 14 Tage wirklich mal reingeben mit 30 bis 40 Gramm Protein direkt in der Früh. Die Kohlenhydrate auch eher in der ersten Tageshälfte und nicht wie sonst gewohnt zum Abend hin. Das Abendessen dafür ein bisschen kohlenhydratarmer. Und einfach da mal draufschauen, wie schaut's mit dem Blutzucker aus und gleichzeitig auch ausschauen, wie schaut's mit der Tagesenergie aus und wie schaut's mit dem Schlaf aus. Weil da könnte man tatsächlich jetzt mal sagen, N ist dann vielleicht 25 oder 30. Ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer gleichzeitig vor das Mikrofon beziehungsweise vor den CGM bekommen, dass sie sich da ausprobieren. Aber es würde mich total interessieren, wenn da jemand etwas hat, dann würden wir das in der nächsten Q&A-Folge natürlich auch sofort wieder weiter teilen. Weil ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, wenn du sagst, okay, 30 bis 40 Gramm Protein, das ist im Endeffekt, im schlimmsten Fall ist das ein guter Shake.
Ja, das ist schon ein ziemlich guter Shake. Also das sind wir schon.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich muss, das ist das Schlimme. Ich kenne mich also gar nicht mehr aus, weil ich einfach das alles so von Menschen mache, die mir sowieso, wie ich hoffe, wohlgesonnen sind. Und wenn ich jetzt bei Molekular reingehe, mein aktuelles Lieblings. Okay, nee, das sind, du hast recht, das sind 35 Gramm pro Portion aber das ist die Portionsmenge, es sind 22,4 Gramm Protein bei dem Molekular drin.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Beim Enhanced Protein, also wären es dann quasi
entweder das sind Sachets oder was?
Nee, das ist so ein Beutel, aber der ist natürlich immer so ein Dosierlöffel dabei.
Ja.
Und dann müsste man halt quasi schon fast eher so zwei Dosierlöffelchen zu sich nehmen. Ja, das ist toll. Da grinse ich dann auch breit, es schmeckt lecker, aber ist dann halt schon auch ein bisschen zusätzliche Energie. Aber wer es ausprobieren möchte, wahlweise das oder natürlich auch das von das auf das Vegan Berry Proteinpulver von MitoCare. Also ich glaube, man könnte da sehr einfach mit Proteintütensuppe einen erstaunlich positiven Effekt erzielen.
Das heißt, natürlich den ganzen Tag über wenig Hunger, viel Energie, insbesondere kein Heißhunger. Ja. Und dann sollte auch der Schlaf ganz gut funktionieren, weil ja auch, dann, wenn ich jetzt auf die innere Uhr schaue, dann hätte dieses proteinreiche Frühstück tatsächlich eine ähnliche Funktion wie das in der Früh rausgehen ins Sonnenlicht, was ja keine andere Funktion hat, als unsere innere Eieruhr zu starten.
Genau. Also dementsprechend, vielleicht sagen wir in einigen Tagen rausgehen in die Sonne, forward facing motion, also vorwärts gehen, nicht rückwärts, Überraschung, und dabei einen Proteinshake schlürfen und ja, dann.
Ist der absolute Raketenstart in den Tag und Raketenstart in den guten Nachtschlaf in der folgenden Nacht.
Und das Ganze ist ja noch insofern besonders irre, weil der gute Sachin Panda hat ja tatsächlich recht gehabt. Der sagt es ja seit ewigen Zeiten. Jetzt ist Sachin, ich habe den ja einmal in Island auf einer Biohacking-Konferenz und Jahre später dann nochmal bei Tim in London treffen dürfen. Ist ja jemand, der freut sich ja wirklich, wenn er über jeden reden kann, über jeden, mit dem er reden kann, weil er, glaube ich, früher waren seine Spezialgebiete, also Fasten und Chronobiologie, das war, glaube ich, was, das hat früher keinen Schwanz interessiert. Und jetzt ist er da überall eingeladen und der ist so freundlich und so diskussionsbereit und erzählt er dann jede Geschichte so genau, bis es auch der Letzte verstanden hat. Also insofern freue ich mich sehr für unseren guten Dr. Panda, dass jetzt aus einer ganz unerwarteten Ecke, nämlich aus der Diabetesforschung, da nochmal Unterstützung gekommen ist. Also insofern, juhu.
Sehr schön. Sehr schön. Gut, sind wir durch. Also Mensch, nehmt Kreatin zu euch. Und zwar zwischen 0,2 Gramm und 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Je nachdem, wie viel Aufsehen ihr auf Instagram erregen wollt. Und, liebe Menschen, wenn ihr frühstückt, dann frühstückt proteinreich. Insbesondere, wenn ihr einen Jetlag habt oder wenn ihr im Schichtdienst seid und eure innere Uhr entsprechend einstellen und justieren wollt.
Genau.
Korrekt?
Soweit war das, ist das natürlich korrekt. Was hätte man anders erwartet, wenn du zusammenfasst? Aber Drumroll, please, ratatatatam, wir sind noch nicht fertig, weil jetzt wird's tatsächlich brachial lustig. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist mir das Wort schon 500 Mal begegnet und ich habe drüber gelesen, weil ich ja auch irgendwie teilweise so damit beschäftigt bin, mich selber gut zu finden, dass ich gar nicht mitbekomme, was sonst auf der Welt so passiert. Und jedenfalls in dem Fall muss es so gewesen sein, weil das Magazin Cell, da waren wir vorher schon mal, also wieder Apex, beste Kategorie, hat eine Studie zum Thema Metaproteomics herausgebracht. Wenn man sich fragt, was sind Metaproteomics, dann braucht man sich nicht wundern. Das habe ich mich auch gefragt. Und weil ich die Antwort nicht wusste, musste ich es auch nachschauen. Im Endeffekt ist das sozusagen eine Auswirkungsbeobachtung, keine reine Zusammensetzungsbeobachtung. In dem Fall geht es um, Überraschung, das Thema Darmbakterien. Und das ist tatsächlich ganz schön, ganz schön, schön
Ich werde das gleich umreißen, aber zuerst lese ich euch nochmal vor, wie man Meteoproteomik ist die umfassende Analyse aller Proteine, die von einer Mikrogemeinschaft, Klammer Mikrobiom, zu einem bestimmten Zeitpunkt gebildet werden. Im Gegensatz zur Genomik zeigt sie nicht nur das Potenzial, sondern die tatsächliche Aktivität der Mikroorganismen. Und wenn ich schon so hoch offiziös einsteige, lieber Steffen, dann weißt du, offensichtlich bin ich in Wallung. Erstens Teilnehmerzahl 2000, das ist schon mal ordentlich. Und diese 2000 Teilnehmer haben Stuhlproben abgegeben. Das ist auch sehr löblich von ihnen. Aber was dabei rauskam, ist wirklich spannend. Da ging es nämlich nicht darum, die Bakterienarten zu bestimmen, die quasi den Darm bzw. den Stuhl besiedeln. Das machen wir jetzt schon ganz lange und da sind wir auch große Fans davon.
Ja, zu wissen, wer da unten wohnt, ist für uns schon interessant.
Und jetzt kamen die aber ums Eck und haben gesagt, eigentlich ist es gar nicht so spannend. Also irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Und im Vorgespräch hatte ich es mit einer Baustellenanalogie versucht. Mir fällt jetzt auch jetzt immer noch nichts Besseres ein. Wir wissen ja im Endeffekt, es gibt unterschiedliche Darmbakterien, die wir gerne haben. Allen vorneweg die Akkermansia, die ja quasi mit guter Nahrungsverwertung, gutem schlanken Körperbau, Leistungsfähigkeit und Ähnlichem in Verbindung gebracht werden, genauso wie andere Wohltuer, die Bifidobakterien oder sowas in der Art. Also wir wissen ja, es gibt so ein paar Bakterien, da freut sich der Biovis-Laborbogen ganz wild, wenn die auftauchen.
Mhm.
Aber offensichtlich ist der Denkansatz, so wie er bis dato stattgefunden hat, wenig spektakulär, weil letzten Endes scheint die Frage die falsche zu sein. Das heißt, angenommen, du hast eine Denkfabrik mit 2000 Angestellten, Assistenten, Assistentinnen, Beratern, Beraterinnen und freust dich damit, dass du natürlich quasi mehr oder minder der Weltmarktführer im Kommunikationsbereich als Werbeagentur bist. Und das Schlimme ist, du zahlst die auch alle. Aber in Wirklichkeit arbeiten davon nur 10%. Und die anderen stehen nur rum, browsen ein bisschen im Internet, kaufen sich was online zum Anziehen oder richten die Kollegen aus. Dann hast du ein Problem.
Und so und ähnlich. Der Test, den du jetzt erwähnst, der stellt nicht nur fest, ob die da sind, sondern auch, ob die aktiv sind.
Genau. Jetzt werden die wahrscheinlich genauso, wie man es bei den Homeoffice-Geschichten auch kennt, bald anfangen, so digitale Mauszeigerbeweger zu kaufen, damit man den Eindruck hat, sie sind aktiv, auch wenn sie eigentlich schlafen. Aber nehmen ernst, das bedeutet, wir schauen da zum ersten Mal nicht mehr dahin, wer ist eigentlich vor Ort, sondern was tut er und was kommt hinten im wahrsten Sinne dabei auch raus. Das heißt, da ist einfach eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil es könnte. Also ich traue mich nicht. Wir müssen auch die Simone fragen.
Da müssen wir die Simone fragen, ja, wollte ich gerade sagen.
Ob sie uns entweder ein kleines Update gibt oder dazu nochmal kommt. Weil ja. es könnte jetzt durchaus sein, dass irgendwie unsere Darmanalyse gerade so ein bisschen das Schicksal erfährt, was früher das Cholesterin war, wo man sich auch einen runtergemessen hat, weil es halt zufälligerweise einer der wenigen Werte war, die man unaufwendig bestimmen konnte und wild Sachen abgeleitet hat und womöglich ist uns jetzt in der letzten Zeit bei den Darmanalysen was Ähnliches passiert, nämlich, dass wir irgendwie durchgezählt haben, haben wir ausreichend Akkermansia, haben wir ausreichend, weißt du nicht, und was, warum sind die Bösen da? Ohne zu schauen, was passiert denn eigentlich mit denen? Sind die aktiv? Sind sie inaktiv? Sind die Bösen wirklich, bilden die gerade tatsächlich Wasserstoff oder ist da gar kein Wasserstoff? Und da kommt eben jetzt diese neue Laboranalytik rein und das scheint tatsächlich ein Weg in die Zukunft zu sein, wo ich sage, sollte irgendjemand von euch da schon einen stabilen Test kennen, gemacht haben oder irgendwas in der Art her damit, schickt uns Kontakte, schickt uns Testproben, schickt uns, ich weiß nicht was, ich nehme da wirklich alles, weil das ist tatsächlich eine unglaublich spannende Geschichte. Das deckt sich ja mit fast allen Bereichen, mit denen ich mich irgendwie mal beschäftigt habe. Das wäre super relevant für das Thema Gewichtsmanagement. Es wäre super relevant im Endeffekt für alles, was wir rund um Ernährung oder Sonstiges verbreiten. Und es dürfte wahrscheinlich,
eine der spannendsten Arbeiten rund ums Mikrobiom in den letzten Jahren sein. Und wenn das alles so stimmt, dann können wir einfach tatsächlich dieses Durchzählen von Bakterien komplett loswerden und einfach
komplett weiß ich ja nicht, weil wenn ich jetzt 100 Stück Akkermansia habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Akkermansia Aktivität ist, bei mir doppelt so groß, als hätte ich nur 50 Stück Akkermansia bei mir im Bauch.
Ja, aber es ist immer noch eine Wahrscheinlichkeit, wenn du,
ist eine Wahrscheinlichkeit.
Du zufälligerweise 50 hast, die rudern wie blöd.
Ja.
Also das heißt,
besser, als
das heißt,
ich habe 100, die Ovezahn.
Genau.
Ovezahn versteht sie in Deutschland eh. Also Ovezahn heißt nichts tun.
Ach so, nee, das ist...
Den Herrgott einen lieben Mann sein lassen.
Das wiederum verstehe ich. Also sprachlich, historisch auch nicht so ganz, aber ja. Aber ja, also den Herrgott einen guten Mann sein lassen, würde bedeuten, sich seinem Schicksal ergeben.
Sie tun einfach nichts. Ja. Also, Ovezahn heißt faul sein. Ovezahn heißt faul sein.
Okay.
Der Untätigkeit frönen. Das heißt Ovezahn. Ihr müsst das noch lernen. Wir haben in Österreich eine viel schönere Sprache, weil das Wort Ovezahn kommt von herunterziehen. Und das hat natürlich dann auch so was Lautmalerisches und Sprachbildliches, was, ja, das ist schon schön. Aber
wurscht. Ich bin Anfang Juli wieder in Frankfurt. Ich werde das Wort bei meinem Vortrag verwenden.
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube, das ist eine ganz hervorragende Idee, weil ich glaube, die Deutschen können da durchaus noch was lernen von uns Österreichern.
In ganz vielen anderen Bereichen auch, aber da eben auch, genau. Nee, habe ich auch gar kein Problem. Ich bin ohnehin der Auffassung, dass diese ganze, ja, Schaukel, ich weiß nicht, mit wem ich mich am Wochenende drüber unterhalten habe, ich habe es wirklich vergessen, aber es gibt ganz viele, die sagen, wenn du viel zwischen Deutschland und Österreich hin und her pendelst, dann sagen die Österreicher das über sich selber, was die Deutschen auch über sich selber sagen. Also es gibt viele Österreicher, die erzählen mir, in Deutschland gibt's fix die besseren Ärzte und da wären wir viel weiter. Und ich kenne ganz viele Deutsche, die sagen, in Österreich gibt's fix die besseren Ärzte und da ist es immer viel weiter. Und ich hätte bis dato auch gesagt, Österreich führt. Aber seit diesem Gespräch am Wochenende versuche ich das Ganze mal irgendwie jetzt in statistische Daten oder in irgendwas umzusetzen und werde unentschlossen. Vielleicht ist es tatsächlich in so einem Sprachraum mit Grenzen dazwischen so, dass man immer gerne auf die andere Seite rüberschaut und denkt, da drüben ist das Gras dann doch noch grüner.
Das Gras ist, Sprachgras ist auf jeden Fall grüner in Österreich. So, aber jetzt sind wir bei uns im im Darm.
Genau.
Und da wollen wir jetzt wissen, tatsächlich, gibt es diesen Test jetzt schon irgendwo, ist der erhältlich? Also kann ich nicht nur eine Volkszählung durchführen, sondern einfach auch schauen, wer von denen wie aktiv ist. Das wird jetzt wahrscheinlich ein paar Leute, die uns zuhören, besonders interessieren. Oder weiß das nur die Simone dabei?
Das war, glaube ich, eine Arbeit der Universität Edinburgh. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es eben ähnliche Testverfahren inzwischen gibt. Also ich werde mich da auch auf die Suche machen, weil das möchte ich gerne für mich selber auch verstehen. Weil letzten Endes ist es ja tatsächlich so, wenn wir in dem Bereich einen Schritt weiterkommen, dann könnte es weiter diese Fragen klären, die wir bis dato nicht verstanden haben. Und ich mache das jetzt einfach mal so richtig live vor laufender Kamera. Ich schaue jetzt gerade mal. Es gibt von MyBioma sowas. Es gibt ein Aminogramm von Sarah Screen, was vielleicht auch schon in die Richtung geht.
Das
aber
Aminogramm, Entschuldigung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so, dass wir die Aktivität dieser Darmbakterien nicht messen können, indem wir sie fragen und seid sehr schön brav, habt schon gegessen. Da werden jetzt ein paar österreichische Hörerinnen und Hörer lachen, sondern wir finden das heraus anhand der Stoffwechselendprodukte, die sie erzeugen.
Ja.
Und das sind ja zum Teil Proteine.
Und um die geht es uns jetzt
aber auch. Zum Teil sind es aber auch Fettsäuren, also Butyrate und solche Sachen.
Aber da geht es jetzt in erster Linie um die Proteine, weil die halt als Botenstoffe wieder relevanter sind. Und tatsächlich, es gibt sogar, man würde es nicht glauben, eine Nature-Studie, die das Thema auch abgedeckt hat. Die ist auch im Oktober 25, am 23. Oktober 25 erschienen. Also da kommt gerade wirklich was auf uns zu. Wartet noch 2-3 Monate, würde ich sagen. Dann gibt's garantiert auch den ersten Anbieter in Deutschland. Und erster Anbieter in Deutschland, wenn du schon da bist, kontaktier uns bitte gerne. Das Thema finden wir grandios.
Super.
Jo.
Sind wir durch, oder?
Sind wir durch? Was haben wir gelernt? Teilweise ist es viel wert, dass man einfach nicht nur weiß, was man hat, sondern auch, was dabei rauskommt. Was können wir noch sagen? Ballaststoffe, Polyphenole, Bewegung, Schlaf und Blutzuckerkontrolle sind vielleicht sogar noch wichtiger als Probiotika und irgendwie Bakterienstämme supplementieren und den Mikrobiom-Score sich auf die Brust tätowieren zu lassen. Was irgendwie auch ganz gut passt, weil diese ganzen Probiotika-Witze, die ich früher gemacht habe, habe ich mich eine Zeit lang nicht mehr machen lassen, von wegen die Anwälte in der Bronx. Räumt's jetzt mal auf, Jungs. Vielleicht hatte ich da gar nicht so unrecht. Also dementsprechend, da freut sich gerade der alte Besserwisser auch ganz massiv. Und wir bleiben dran und ihr bleibt uns bitte, bitte gewogen. Lieber Stefan, was machen wir in der nächsten Folge, außer den Weltuntergang in der Nähe von Wien live zu übertragen?
Ja, es ist jetzt tatsächlich so, dass wir haben angefangen, bei Sonnenschein aufzunehmen und jetzt habe ich da einen ordentlichen Wolkenbruch. Es mag sein, dass der Wettergott nicht so viel von der Besprechung von Studien hält.
Okay, sollte dir noch während der Aufnahme eine Kuh auf einem Surfbrett vorbeischießen, bitte mach ein Foto.
Ja.
Ansonsten, was machen?
Die ist moving.
Ja, die ist moving. Und dann haben die Haie der Alpen plötzlich doch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Dann ist es tatsächlich so. Dann haben wir den Steven Spielberg live auf 800 Meter Seehöhe. Das ist dann wird dann vor meinem Fenster das Dreieck vorbeischwimmt.
Das Euter.
Ja, das ist dann die Kuh, die am Rücken schwimmt. Das ist dann die Kuh mit Rücken, die rückenschwimmende Kuh. Rückenschwimmende Kuh ist natürlich schon schwerer vorzustellen als die brustschwimmende oder kraulende Kuh. Oder die Schmetterlings-Butterfly-schwimmende Kuh, die kann ich mir gut vorstellen.
Die ist aber auch ends gefährlich. Nee, ihr Lieben, nehmt nicht die Sachen, die wir nehmen, nehmt die richtigen Sachen. Wir haben am Freitag einen Gast.
Ja.
Und zwar?
Wir wissen es noch nicht ganz genau, wer dieser Gast am Freitag sein wird. Es könnte sein, dass es Jochen Seipel ist.
Wir gehen stark davon aus. Der liebe Jochen hat uns den ersten Aufnahmetermin aufgrund gesundheitlicher Probleme abgesagt.
Gesundheitliche Probleme, der war verkühlt. Und hat verstimmt gehabt. Also jetzt das Kind da.
Er hat auch noch was von einem grippalen von einer Infektion gesagt. Wahrscheinlich hat er sich einen Männerschnupfen zugelegt und liegt jetzt gerade weinend im Bett. Du kennst,
aber
du
sag, weißt, warum man dem Jochen Seipel zuhören soll.
Dem Jochen Seipel sollte man zuhören, weil er einer der wenigen ist, die sich mit dem Thema Supplements, Kreation von Supplements, Abfüllung von Supplements und wie diese Industrie wirklich funktioniert, so richtig gut auskennt. Er macht unter anderem die Supplements für den Dominik Nischwitz, Dr. Dome. Er macht Sachen für Mitocare. Er macht ganz viele andere Sachen. Er ist gerade auch an einer super-duper Geschichte beteiligt. Da habe ich noch nicht mal mit dem Stefan und der Melanie drüber gesprochen. Dementsprechend gehe ich
davon. Du kannst, wenn du mit mir in einem Raum bist, aber ruhig auch in zweiter Person mit mir sprechen, musst du nicht in die dritte wechseln.
Nein, lieber Stefan, das bringt jetzt gerade nichts. Da müssen wir nochmal drüber reden.
Dritte Person Plural geht wieder.
Aber ich habe den Faden verloren. Jedenfalls, Jochen Seipel beantwortet all die Fragen rund um das Thema, was ist ein gutes Supplement, was kann man kaufen? Und sollte jeder, der eine E-Mail an das zuständige Amt geschickt hat, um ein Supplement zu registrieren, auch jemand sein, von dem wir was kaufen wollen? Viele Antworten ahnen wir. Aber
das heißt, der kennt sich richtig gut aus. Was ist ein gutes, was ist ein schlechtes Supplement? Woran erkenne ich ein gutes, woran erkenne ich ein schlechtes? Was darf ein Supplement überhaupt kosten und was muss es kosten, um überhaupt Qualität liefern zu können? Das ist alles etwas, was uns schon sehr, sehr, sehr interessiert. Wird er sich kein Blatt vor den Mund nehmen?
Nee, also ich hatte mit dem Jochen das Vergnügen, ein paar Tage auf Mallorca auf einer Biohacking-inspirierten Veranstaltung Body, Mind and Soul hieß das Ganze, Zeit verbringen zu dürfen. Wir haben uns so abseits des Trubels viel unterhalten und ich habe viel gelernt. Und wenn er kommt, dann freue ich mich wahnsinnig drauf.
Super. Herzlichen Dank. Also falls er diesen Freitag nicht kommt, dann kommt er ein anderes Mal. Also da die Vorfreude ist auf keinen Fall verschwendet.
Gut, ansonsten Instagram teilen, alles teilen, abonnieren, genau. verkaufen und bleibt
streiten
uns gewogen.
Streiten Sie auf unserem Instagram-Account mit anderen Usern darüber, wie viel Gramm Kreatin man nehmen soll, darf, muss und so weiter. Machen Sie das. Der Algorithmus, also bei Meta treffen Sie sich schon im Silicon Valley, setzen sich zusammen und fragen, warum dieser Account Biohacking Praxis auf Instagram plötzlich so wahnsinnig explodiert. Sie wissen es nicht mehr, sie kennen sich nicht mehr aus, sie sind ganz verzweifelt. Sie können also durch einige einfache Kommentare können Sie dafür sorgen, dass in Amerika die Stirnen gerunzelt werden.
Passt auf euch auf, bleibt euch gewogen. Bis nächstes Mal. Dankeschön. Bye bye.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.